Robertus, in einer politisch brisanten Zeit ist es ja wohl immer sinnvoll, auch mal für die Politiker zu beten. Denn da gibt es so viele Probleme, die im Raum stehen, die gelöst werden müssen. Da braucht man doch eigentlich Gottes Beistand.
Ja, die meisten Politiker, die ich kenne, empfinden das auch so. Als die UN entstanden ist, haben die Mitglieder der UN auch ein Gebet sich erwählt, das, glaube ich, sogar heute noch bei den UN-Hauptversammlungen am Anfang gebetet wird. Also da war klar, wir Politiker sind einem höheren Wesen verantwortlich, auch wenn es Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Religionen war.
Ja.
Vielleicht nehmen wir das gerade zu Anlass, am Anfang auch für die Politiker zu beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, du hast uns die Erde anvertraut, dass der Mensch sie bebaue und nutze. Und so bitten wir jetzt in dieser Sendung für alle Politiker, dass sie ihre Verantwortung vor dir und den Menschen in besonderer Weise wahrnehmen und all das tun, dass sie dir zum Lob und den Menschen zum Nutzen wirken. Ich bitte dich besonders auch für die Familien der Politiker, die es oft schwer haben, dass die Väter und Mütter viel unterwegs sind. Ich bitte dich für alle Verwaltungsbeamten in den Regierungen, dass sie in rechter Weise ihren Dienst für die Menschen tun. Und ich bitte dich auch für einzelne Politiker, dass sie den Mut haben, von der Wahrheit Zeugnis zu geben und auch entgegen aller anderslautenden Großmeinungen ihre Stimmen abgeben. Ich bitte dich auch für die Menschen, die zur Wahl gehen, dass sie in rechter Weise die Politiker wählen, die für das Vaterland und für Gott ihren Dienst tun. So segne sie alle, all die Menschen, die wir jetzt genannt haben und auch alle Zuschauer, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
Vater Robertus, die Diskussion um die europäische Verfassung zeigt ja ganz deutlich, dass es keinen Common Sense, also dass es keine Einheit in der Diskussion oder in der Frage gibt, gehört Gott in die Verfassung oder nicht? Gehört Gott in die Verfassung?
Ja, es gibt ganz eine Reihe von Ländern, für die ganz klar ist, Gott gehört in die Verfassung und die haben auch in ihren nationalen Verfassungen diesen Gottesbezug. Und es gibt traditionell Länder wie Frankreich zum Beispiel, die das ganz klar getrennt haben. Wir sind ja in einer Situation, in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, war Gerhard Schröder der erste Bundeskanzler, der nicht seinen Amtseid vor Gott abgelegt hat. Also viele Kreise, politische Kreise, negieren eine Verantwortung vor Gott. Und das macht es natürlich auch sehr schwierig, ja, diesen Gottesbezug in die Verfassung hineinzubekommen, weil unter vermeintlicher Toleranz man das ablehnt und sagt, das ist Privatsache, aber jeder Mensch hat natürlich eine Verantwortung vor Gott und auch für die anderen.
Wenn man das jetzt mal ausspinnt, was wird denn passieren, wenn man Gott nicht mehr in der Verfassung hat, also wenn man an das Wort Gottes nicht mehr glaubt, ihm nicht mehr verantwortlich ist?
Das haben wir ja erlebt in allen Diktaturen. Dort, wo der Diktator, sei es die Partei, sei es Einzelne, sei es die veröffentlichte Meinung, könnten wir heute sagen, plötzlich das höchste Level ist und die bestimmen, was gut für andere ist, da wird es meistens zur Hölle auf Erden, obwohl sie den Himmel versprechen.
Man muss wahrscheinlich auch überlegen, was bedeutet eigentlich Christsein und was bedeutet Politik und was erwartet eigentlich der Mensch von der Politik. Im Grunde genommen geht es ihm ja darum, dass die Politik für ihn eine Welt schaffen soll, in der es unproblematisch und schön ist. Aber das sind Menschen, die eine solche Welt schaffen. Und dann ist die Frage, wo ist Gott? Und als Christ kann man so eine Welt ja nicht sehen oder so Politik nicht machen.
Ja, das wäre ja auch eine absolute Illusion. Also ich meine, in den kommunistischen Ländern hat man gesagt, die Partei macht für dich eine gute Umwelt. Und man hat ja gesehen, dass die meisten Parteibonzen für sich eine gute Umwelt gemacht haben, aber die Bevölkerung in weiten Teilen arm da lag. Ich glaube, wichtig ist, dass Menschen entdecken, dass sie von Gott her eine Verantwortung bekommen haben für sich selber und für ihr Umfeld. Und daher, egal was ich als Mensch tue, es immer auch andere beeinträchtigt oder berührt. Da würde jetzt jemand sagen, wenn ich jetzt in meiner Wohnzimmer sitze und schlecht über andere Leute denke, berührt es doch niemand. Da würde ich aber sagen, doch, diese Gedanken kommen auch zu ihren Zielen. Und dort, wo Menschen jetzt zum Beispiel nur über Politik schimpfen, aber keine sinnvollen Alternativen bieten, das lähmt ja auch Politiker. So ist diese Frage von Ihnen vorher, für die Politiker zu beten, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, um sie auch zu stützen und jeder Einzelne zu merken, ich bin in meiner Familie, ich bin in meinem sozialen Gefüge, sei es Gemeinde, sei es Kreis, sei es Ländern, auch verantwortlich für das, was gesteht, zu spätestens dann, wenn ich zur Wahl gehe.
Und reicht es denn eigentlich, sagen wir mal als Christ, wenn man sieht, es ist eine Politik, die betrieben wird, die nicht wirklich christlich ist, reicht es, wenn ich dann bete und hoffe, dass Gott mich erhört und dann die Politiker zu Handlungen anregt, die dann doch im christlichen Sinn sind? Oder muss ich mich als Christ einmischen in die Politik?
Ja, also ich erlebe eine große Politikerverdrossenheit, würde ich mal sagen. Viele Menschen sind enttäuscht von Politikern. Und es ist in der Tat so, wie Sie sagen, dass eigentlich jeder sich dort, wo er kann, einmischen ist vielleicht so ein bisschen negativ besetzt, sondern einbringen. Also nicht bequem zu Hause sitzen und sagen, die anderen werden schon richten und die machen es schlecht, sondern zu sagen, ich bin bereit, auch mich einzubringen in die Politik. Das ist eine Verpflichtung eines Christen.
Sie haben jetzt sozusagen mit der Verantwortung, der politischen Aktivität des Einzelnen, das Beispiel Wahlurne genannt, also dass der Einzelne schon mal zur Wahlurne geht. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich Parteien zur Wahl habe, wo sich eine vielleicht sogar christlich nennt oder christlich-demokratisch, diese Partei aber an Beschlüssen mitgewirkt hat, die ganz entgegengesetzt den christlichen Geboten laufen, für die Abtreibung mitstimmen, mehrheitlich. Muss ich da tatsächlich ein Kreuzchen irgendwo hin machen, also sozusagen das geringste Übel wählen, oder wäre es da nicht besser, diesen Schritt nicht zu tun, aber hier zu beten?
Also, wie wir vorher schon sagten, ist es natürlich wichtig für die Politiker zu beten. Ich glaube, dass wir heute in der Tat mehr schimpfen als beten. Und wenn jeder so viel Zeit aufwenden würde, wie er das für das Schimpfen aufwendet, fürs Beten, dann würde die Welt auch anders aussehen, auch im kirchlichen Bereich oder so. Die Grundfrage ist ja, ist der Mensch ein politisches Wesen oder was macht den Menschen aus? Und wenn der Christ verdankt von Gott her, ich bin von Gott geschaffen und geschenkt und mir ist die Erde anvertraut. Das heißt, all mein Handeln, was ich tue, ist eigentlich verpflichtend, als Antwort dieser Gnadengabe Gottes zu uns Menschen so zu handeln, dass ich das, was mir eben nicht gehört als Besitz, ich das in rechter Weise bearbeite, betreue, beachte, danach handle. So ist jeder von uns, auch die in Demokratien lebend, verantwortlich auch dafür, Parteien zu sagen, Leute, wir wählen euch, weil wir das und das Konzept für wichtig halten. Und sich nicht zurückzuziehen, sondern tatsächlich einzubringen. Wir leiden ja heute fast ein bisschen drunter, dass Politiker Berufspolitiker geworden sind und die nicht so leicht in einer Freiheit sind, die sagen können, mir ist dieses Thema so wichtig, dass ich mich dafür auch abwählen lasse, weil ich das sonst nicht verantworten kann, sondern es ist ja in der Tat die Gefahr, dass man sagt, ja, ich muss wiedergewählt werden, also tun wir notwendige Reformen nicht umsetzen, was wir in Deutschland sicher in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja immer dieses Problem hatten, weil Wahlen kamen, wurden wichtige, notwendige Reformen nicht umgesetzt.
Ja, das ist aber ungefähr so, als wenn der Arzt sagt, ich muss jetzt 5 Abtreibungen machen und dann werde ich Chefarzt. Und wenn ich als Chefarzt bin, dann kann ich ja irgendwie alles machen und beeinflussen, was richtig ist, aber der Weg dahin ist schlecht. Und da ist doch die Frage, der Politiker, der sieht, dass in der Struktur, in der er sich bewegt, sich gottlos verhält, müsste sich aus diesem Rahmen wegbewegen. Und dieses Ziel, was er eben anders meint, nicht erreichen zu wollen, muss er dann eben aus den Augen verlieren.
Ja, es ist grundsätzlich so, dass die Kirche lehrt, dass wir keine sündhaften Handlungen tun können, um eine andere sündhafte Handlung zu verhindern. Mhm. Sondern es ist so, dass wir in der Tat bei politischen Entscheidungen, wenn Politiker Konsens treffen, da auch Politiker in der Not sind, einem Gesetz zuzustimmen, um ein schlimmeres Gesetz zu verhindern, was aber selber nicht allumfassend so ist, wie man sich's vorstellt. In diese Notsituation kommen natürlich Politiker, vornehmlich auch christliche Politiker. Das ist aber notwendig, um das Schlimmere zu verhindern. Aber so dieses Beispiel, was Sie genannt haben, ist ja so, dass jemand selber Unrecht tut, mit dem vermeintlichen Grund, nachher Unrecht zu verhindern. Das ist nicht erlaubt.
Ja, aber wenn ich in einer Partei mitmische, die in Unrecht begeht, indem sie sich einfach nicht gegen eine Abtreibung, sondern nur dafür ausspricht, mehrheitlich, dann bin ich ja ein Teil dessen, muss ich mich aus diesem Rahmen nicht rausbewegen.
Ja, wenn, sagen wir mal, die Partei als solches Ziele verfolgt, die nicht vor Gott verantwortbar sind, kann ein Christ nicht in dieser Partei eigentlich mitwirken.
Die Frage ist ja auch, was Politik eigentlich ist und ob man in einem großen Rahmen Politik mitmachen muss, sondern wo beginnt sie und wo kann ich als Einzelner eigentlich schon in die Politik einsteigen?
Ja, der Mensch ist natürlich gerufen, seinen Fähigkeiten nach zu handeln. Und da glaube ich, dass es viele Menschen gibt, die auch berufen sind, in ihrem näheren und weiteren Umfeld Verantwortung zu übernehmen. Um zu sagen, halt, als Christ müssen wir in der Schule diesen und jene Rahmenbedingungen machen, darum muss ich in den Elternkreis gehen, um als Elternbeirat damit zu arbeiten. Aber ich finde, Politik fängt auch schon an, wenn ich am Arbeitsplatz versuche, rechte Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, die Untergebenen, aber auch die anderen zu schaffen. Wenn ich bei der Mittagspause nicht in ein allgemeines Gelaber über die Schlechtigkeit der Welt einstimme, sondern da auch klar Positionen zu beziehen. Also dort, wo ich verantwortlich grundlegende Dinge benennen kann, muss ich sie auch tun.
Hm. Politik ist ja in der Gesellschaft mitwirken. Menschen machen für Menschen schaffen eine Situation, wo der Mensch sich wohlfühlen kann, wo es menschlich zugeht. Aber das ist doch sehr vom Menschen her bestimmt. Da erwarten Menschen etwas von Menschen. Sollte man Politik nicht so gestalten, wie das die alten Propheten gemacht haben, die sich erst Gott zugewandt haben und versucht haben, auf Gott zu hören und die Stimme Gottes zu hören, seinen Rat eingeholt haben, um sich dann wieder dem Staat oder der Gesellschaft zuzuwenden?
Ja, ich meine, da fragt sich schon, was ist menschlich? Also menschlich heißt ja in weiten Teilen Europas, menschlich ist, man kann einer Frau nicht zumuten, ein Kind auszutragen aus diesen und diesen Gründen. Darum ist es menschlicher, in Anführungszeichen, das Kind abzutreiben. Oder es ist menschlicher, einem alten Menschen eine Gnadenspritze zu geben, als den qualvoll dahinsiechen zu sehen. Also die Prämisse menschlich scheint mir für Politik ein sehr dehnbarer Begriff zu sein, weil da kann jeder draus machen, das was er will. Sondern wir müssen als Christen von Gott her uns leiten lassen. Und da sind, ich meine, wenn jeder Mensch, sagen wir mal, nach den 10 Geboten leben würde, dann bräuchten wir überhaupt gar kein Grundgesetz, keine Verfassung, weil dann wäre es völlig klar, wir leben nach diesen Geboten und das bestimmt unser Handeln. Mhm. Und Gesetze sind ja immer so, dass wenn Menschen eben nicht diesem normalen Sittengesetz folgen, dass sie dann dadurch eben eingeschränkt werden oder auf Wege geleitet werden, die das miteinander regeln.
Mhm. Wir haben eben über Europa gesprochen, bei der Gründung der EG. War da eigentlich Gott sozusagen wirksam mitbeteiligt, mit einbezogen in die Gründung und in Entscheidungen?
Ja, die Gründungsväter, so wie Konrad Adenauer, de Gasperi und die anderen, die waren natürlich christliche geprägte Politiker, die sehr wohl ihre Verantwortung vor der Welt als Christen gedacht haben. Ich habe mir mal sagen lassen, dass Konrad Adenauer bei allen Staatsbesuchen, auch wenn er in Moskau war und es Sonntag war, dort in die Kirche gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das heutige Politiker noch so leicht tun. Und die haben sich, und das ist, finde ich, jetzt ganz nett, auch in der EU, haben sich überlegt, wir wollen ein Zeichen für Europa haben unter einem christlichen Stern. Und Sie kennen ja die Europafahne und jetzt auch auf dem Euro sind ja diese 12 Sterne abgebildet. Und ich habe mir mal sagen lassen, dass diese 12 Sterne die Sterne sind, die in der Apokalypse des Johannes genannt werden, als die Sterne, die die große Frau umkleiden, die also Maria, die auf Jesus verweist, also dass diese Sterne eigentlich diesen christlichen Bezug herstellen auf das, was kommen mag als endgültige Verheißung. Und dass die Gründungsväter und Mütter wirklich aus ihrem christlichen Geist heraus, auch wissend, was Unchristliches passiert ist, gerade in Deutschland im Dritten und Österreich durch die Nazis, in ganz Europa, der Kommunismus. Das sind ja alles Regime oder Ideologien, die ohne Gott gelebt haben. Und wir sind jetzt in einer neuen Situation, wo der Kommunismus zerfallen ist, aber wo es eine Liberalisierung gibt, wo dieses christliche Fundament fehlt.
Oft ist ja Gott auch missbraucht worden für politische Zwecke. Da besteht ja auch immer die große Gefahr. Was so alle wissen, ist früher, die Kreuzzüge sind im Namen Gottes geschehen, aber da ist ja wirklich Unrecht begangen worden. Muss man nicht aufpassen, Gott politisch für politische Zwecke zu missbrauchen?
Ja, die meisten Kriege, die geführt worden sind unter dem Namen Gottes, waren natürlich keine Gotteskriege, sondern da wollten Menschen ihren Einflussbereich erholen. Bei den Kreuzzügen würde ich es nochmal anders sehen, weil da war es wirklich die Sehnsucht, das Heilige Land für das Christentum zu erhalten, dass bis heute überall Menschen, vornehmlich in der Kirche oder sonst irgendwo, die auch den Namen Christen tragen, äußerlich Unrecht tun, das wird es immer so geben, das können wir gar nicht beeinflussen, weil der Mensch Sünder ist. Und das ist besonders tragisch dann. Ich glaube, dass wir Gott in keinster Weise politisch vermarkten können und sagen können, weil mir mein Gott das sagt, muss ich dir das tun. Die Gefahr ist ja bei anderen politischen und ideologischen Gruppierungen, dass dort, wenn ich ein Land erobere, ein System zerstören will und das unter dem Namen Gottes tue, dass es Unrecht ist. Ich traf neulich einen Filipino, der erzählt hat, dass die unblutige Revolution in den Philippinen mit dem Rosenkranz war. Die Menschen haben gebetet und das Marco-Regime, was wirklich ganz scheußlich auch war, ist überwunden worden. Oder wenn wir an Deutschland denken, wo die sogenannten Montagsgebete waren, da trafen sich Menschen, die politisch handelnd, aber auch dieses Gebet gesucht haben oder zumindest den Ort des Gebetes gesucht haben, um die DDR zu überwinden. Oder in Polen sehr stark durch den Einfluss auch des Papstes, dass dort die Solidarność, das war auch eine christlich motivierte Gebetsbewegung. Also dort, wo Christen politisch handeln und betend ihr Handeln machen, wird nicht zum Schwert gegriffen, sondern eigentlich zu den himmlischen Mächten, die dann eher siegen als wenn wir es selber in die Hand nehmen.
Zumindest wollen, wenn es positiv läuft. Aber es gibt ja auch Beispiele dafür, dass man sich ein Gottesbild schafft, wie es einem so passt, dass man sich also Jesus oder Gottes bedient und sagt zum Beispiel, Jesus hatte kein Eigentum, also war Jesus Kommunist. Oder Jesus hat sich gegen Politik aufgelehnt und dann will man irgendein politisches System destabilisieren und sagt man, der war revolutionär und jetzt werde ich auch Revoluzzer im Namen Jesus. Aber es hat eigentlich mit Gott, mit Jesus, mit den Geboten und mit Frieden schaffen wollen, nichts zu tun.
Das ist, da haben Sie völlig recht, das ist auch der große Irrtum zum Beispiel der Befreiungstheologie, dass man gemeint hat, man muss auch mit Waffen dieses Unrechtssysteme zerstreuen. Oder dass eben tatsächlich andere Religionen meinen, sie so müssten Land erobern, um ihre Glaubensgut auch weiterzutragen.
Ja. Gibt es eigentlich Hinweise im Alten Testament auf politisches Handeln?
Ja, das Volk Israel war ja begnadet dadurch, dass es keinen König hatte, sondern dass es Gott selber geführt hat. Und da haben die Israeliten gesagt, wir wollen auch so sein wie die anderen, wir wollen auch einen König haben. Und das ist natürlich tragisch, dass das Volk diese Gnade nicht erkannt hat, von Gott selbst geführt zu werden, sondern sie wollten einen König haben und Gott sagt dann, gut, wenn ihr das wollt, sollt ihr ihn auch haben, dann müsst ihr aber auch Tribut zahlen, Steuern zahlen und so. Und so fängt es praktisch auch an im Volk Israel, ein ganz normales Volk wie alle anderen auch zu werden.
Ja. Weitere Hinweise aus dem Alten Testament?
Es gibt sicherlich gerade auch die Bücher der Chronik beschreiben ja, wie das Handeln gewesen ist, wie man auch diplomatische Sachen versucht hat zu tun. Da fällt mir der heilige Franziskus zum Beispiel ein, der ja auch zu dem Sultan gegangen ist, um als Friedensbote versucht hat, den Frieden zu stiften. Oder wenn wir jemand wie Mutter Teresa zum Beispiel sehen oder in ganz herausragender Weise in diesem und letzten Jahrhundert der Papst Johannes Paul II., der ja ein ganz politischer Mensch war, aber nicht um seine eigenen Ideen zu bringen, sondern das, was er verstanden hat, als Friedensdienst zu tun. Und daher glaube ich auch, dass auf die Frage, die Sie vorher gestellt haben, man nicht einfach aus der Schrift einzelne Sätze herausziehen kann und sagen kann, weil das da so steht, mache ich jetzt das, sondern gerade wir in der katholischen Kirche ja die Gnade haben, in der Sicherheit der Kirche zu sein, dass eben nicht das eigentlich ist, dass jeder seinen eigenen lieben Herrgott bastelt, seine eigene Gebetsgemeinschaft bastelt, sondern dass wir glauben, dass von Gott her durch Christus diese Kirche gestiftet ist und wir in diesem Handeln innerhalb der Kirche und auch durch die Lehre der Kirche rechtens tun und da auch geschützt sind vor unserer eigenen Falschmeinung. Mir hat neulich mal jemand erzählt, fand ich sehr spaßig, dass wenn es um die Unfehlbarkeit des Papstes geht, dass in den meisten Stammtischen die Leute für sich ihre Unfehlbarkeit eigentlich einfordern, auch im wissenschaftlichen Dialog, die meisten für sich ihre Unfehlbarkeit postulieren, aber sie der Kirche absprechen. Mhm. Und dort ist sie ja viel sicherer als an jedem Stammtisch.
Hat Jesus eigentlich politisch agiert?
Ja, es kommt darauf an, was man unter politisch agieren versteht. Jesus hat natürlich durch sein Handeln Menschen, zum Beispiel die Samariterin am Brunnen, hat er eine ganz neue Situation geschaffen. Sie fragt ja, du als Jude und als Mann sprichst mit mir als Samariterin und als Frau hier öffentlich, das ist ein Skandalum. Und so hat Jesus nicht Strukturen verändern wollen, sondern Herzen. Und das scheint mir als Christ und als christliches politisches Handeln das Wichtigste zu sein, das Herz und den Geist der Menschen zu verändern. Dann ändern sich auch Strukturen. Wenn wir aber meinen, durch Strukturen zu ändern oder einzusetzen, dass da was sich ändert, das gelingt in den seltensten Fällen.
Dann ist ja im Prinzip der Dienst am Nächsten auch schon ein Einbringen, sich einbringen in die Gesellschaft und auch irgendwie am Rande in die Politik, oder? Das wird doch etwas, wo jeder dann auch schon mitgestalten kann, Gesellschaft. Wenn er sich nur schon in dem kleinen Rahmen, in dem er sich bewegt, einbringt.
Ja, christliches politisches Handeln, könnte man vielleicht jetzt zum Abschluss sagen, ist weg vom Ego-Trip hin zum sozialen Handeln. Mhm. Also nicht zu gucken, was ist alles für mich gut in erster Linie, das auch, aber gleichzeitig und mindestens genauso viel zu schauen, wie geht's dir, was kann ich für dich tun, wo können wir gemeinsam für Menschen in Not handeln oder überhaupt auch einen Rahmen schaffen, ja, dass Menschen gar nicht in Not kommen.
Denn das ist ja halt eigentlich die Aufgabe der Politik, eine gute Gesellschaft zu schaffen. Also insofern mich einfach aktiv an diesem schönen Gestalten zu beteiligen, als Christenmensch.
Ja.
Ich glaube, wir müssen gehen, Pater Hubertus.